für euch, dass ihr unter erschwerten Bedingungen hier den Lobpreis gerettet habt. Also Lob Gottes hängt nun wirklich nicht an dem Beamer. Aber wir merken, wie wir uns an solche manchen Kleinigkeiten gewöhnt haben. Ja, und das so ganz selbstverständlich nehmen. Wir kommen rein, und es ist warm, die Heizung funktioniert oder was auch immer. Ja, das Licht geht, die Verstärkeranlage funktioniert, der Beamer funktioniert, alles so Kleinigkeiten. Wir nehmen es gar nicht mehr wahr, erst wenn es mal nicht mehr so funktioniert. Finde ich richtig gut. Aber wir sollten uns wirklich mal überlegen, ob wir nicht zukünftig freitags eine Mail verschicken oder einen Brief, wo wir die Lieder schon bekannt geben, dass man die bis zum Sonntag auswendig lernt. Dann sind wir auf alle Eventualitäten vorbereitet. Das wäre doch mal wirklich eine Variante, ja, um das zukünftig dann noch gemeinsamer hinzukriegen. Aber vielen Dank, ihr habt das wirklich ganz, ganz hervorragend gemacht. Und angesichts unserer Probleme, die wir mit dem Beamer haben oder mit dem Strom oder was weiß ich, waren das damals in Korinth noch ganz andere Herausforderungen. Wir betrachten ja so scheibchenweise den zweiten Korintherbrief. Und was wir da einen Einblick kriegen in die Situation in Korinth, also da war der Beamer das kleinste Problem wahrscheinlich bei denen. Es war eine recht schwierige Gemeindesituation und Paulus hat es sehr stark zugesetzt, dass die Gemeinde in Korinth so richtig, richtig krank war. Die hatten zwar einen Reichtum an verschiedenen Begabungen, wie in keinem anderen Brief, den Paulus geschrieben hat, jemals wieder erwähnt wird. Manche Gaben kommen nur exklusiv in diesem Korintherbrief vor. Aber gleichzeitig hatte die Gemeinde richtig große Defizite, wenn es um den Umgang miteinander geht. Das Gemeindeleben war krank. So das Zwischenmenschliche hat überhaupt nicht gestimmt. Die waren zerstritten. Sie hatten in der Gemeinde keine klare Linie, was in der Gemeinde gilt, was nicht gilt. Wie man gemeinsam Gottesdienste feiert, wie man gemeinsam Abendmahl feiert. Alles ganz, ganz schwierige und äußerst komplizierte Themen, die dort gestellt worden sind. Sie haben sich mit der Sünde arrangiert. So als ob das ganz normal wäre und dazugehören würde. Sie hatten einen Lebensstil sich angeeignet an verschiedenen Stellen in der Gemeinde, der so überhaupt nicht zu Jesus gepasst hat. Und das kriegt Paulus mit. Die Gemeinde in Korinth ist krank. Und jetzt versucht er es durch verschiedene Möglichkeiten, die er hat, durch den Abstand, den er hat, er war ja schon weitergezogen, irgendwo noch zu retten, dass die Gemeinde wieder neu aufblüht. Da war zunächst einmal der erste Schritt von 7, die man unterscheiden kann. Der erste Schritt war, er hat einen Brief geschrieben. Liebe Gemeinde in Korinth, ich habe gehört und hin und her. Jetzt kommt doch mal wieder auf den Boden und lenkt doch mal wieder ein. Dieser Brief hat nichts bewirkt. Er ist auf großen Widerstand gestoßen. Und im Gegenzug kam eine ganze Liste, ein Brief mit vielen, vielen offenen Fragen zurück. Jetzt kommt der nächste Schritt, der zweite, den Paulus gewählt hat. Er schreibt seinen ersten Korintherbrief. Also eigentlich ist ja der zweite Brief. Der erste Brief, den er zuerst geschrieben hat, der ist nicht bekannt. Ja? Aber der zweite ist unser erster Korintherbrief und da arbeitete er systematisch mal alle diese Fragen der Korinther ab. Der dritte Schritt, nachdem das auch nichts gebracht hat, der Brief hat nichts Positives bewirkt. Im Gegenteil, in diesem Zusammenhang hat man dann sogar die Autorität von Paulus grundsätzlich in Frage gestellt. Dann als dritten Schritt schickt Paulus den Timotheus, einen jungen Mitarbeiter, dass der mal nach dem Rechten schaut und versucht, die Korinther wieder aufs Gleis zu kriegen. Aber auch er musste die Mission abbrechen und unverrichteter Dinge wieder zurückkehren zu Paulus. Der vierte Schritt war dann, dass Paulus sich entschlossen hat, da muss ich persönlich hin. Anders kriegen wird das nicht mehr gebacken, ja. Besucht persönlich dann diese Gemeinde in Korinth und auch das ist komplett gescheitert. Er ist auf richtige, knallharte Konfrontation gestoßen und auch er muss diesen Besuch wieder abbrechen. Der fünfte Schritt war nun, dass Paulus durch den Abstand, den er jetzt hatte, von Ephesus aus, einen sehr emotionalen und sehr scharfen Brief an die Gemeinde in Korinth gerichtet hat. Da schreibt er selber, er hat dabei kein Blatt vor den Mund genommen. Richtig mal vom Leder gezogen, würden wir das wahrscheinlich nennen. Unter vielen Tränen hat er das aufgeschrieben. Und dieser Brief wurde vermutlich durch Titus in die Gemeinde nach Korinth gebracht. Das war dann gleichzeitig der sechste Schritt. Der Titus sollte versuchen, da vermittelnd einzutreten. Und jetzt auf einmal fruchtet das ganze Unternehmen von Paulus. Dieser Versuch, die Gemeinde in Korinth nochmal zu retten, der scharfe Brief voller Emotionen und gleichzeitig die Anwesenheit von Titus sorgt in der Gemeinde in Korinth für eine Wende zum Guten. Und jetzt genau in diese Situation hinein kommt nun dieser Abschnitt, den wir heute miteinander lesen werden. Also das Schlimmste scheint wohl gerade wirklich überstanden zu sein. Und es kommt eine ganz neue Herzlichkeit auf einmal zum Zug. Die Gemeinde in Korinth, zumindest in weiten Teilen, lenkt ein, kommt auf den Kurs von Paulus zurück. Und es geschieht so nach und nach eine Annäherung und Schritte zu einer Versöhnung. Jetzt lese ich mal den Abschnitt für heute, 2. Korinther Kapitel 7, 2 bis 16. Wenn jemand hier vorne auf die Leinwand schreiben möchte, kann man da geschwind einen Stift noch holen aus dem Büro. Aber sonst können Sie es in Auszügen auf dem Infoblatt auf den Stühlen mitverfolgen oder einfach zuhören, ganz entspannt. Ich lese es nach der Übertragung Gute Nachricht. Da kann man den Zusammenhang ein bisschen besser verstehen, ohne jetzt die einzelnen Worte so direkt aus dem Griechischen herleiten zu müssen oder zu können. Also 2. Korinther Kapitel 7, 2 bis 16. Das geht nach der guten Nachricht dann folgendermaßen. Gebt mir Raum in euren Herzen. Ich habe doch keinem von euch Unrecht getan. Ich habe niemanden zugrunde gerichtet oder ausgebeutet. Ich sage das nicht, um euch zu verurteilen. Ich habe ja schon gesagt, dass ich euch in meinem Herzen trage. Ihr seid in Tod und Leben so untrennbar mit mir verbunden, wie wir es mit Christus im Sterben und Leben sind. Ich habe volles Vertrauen zu euch. Ich bin sogar stolz auf euch. Ja, da merken wir schon, ganz anderer Ton auf einmal. Ja? Da kommt wieder richtig Zuversicht mit rein. Ich bin sogar stolz auf euch. Trotz aller Not bin ich zuversichtlich und voll überschwänglicher Freude. Auch als ich nach Mazedonien kam, fand ich keine Ruhe. Von allen Seiten stürmte es auf mich ein, von außen Feinde und von innen Sorgen. Doch Gott, der die Niedergeschlagenen ermutigt, gab mir durch die Ankunft von Titus neuen Mut. Es war aber nicht nur seine Ankunft. Noch viel mehr bedeutet es für mich, dass ihr Titus so ermutigt habt. Er hat mir erzählt, wie gern ihr mich sehen wollt, wie sehr ihr das Vorgefallene bedauert und wie rückhaltlos ihr bereit seid, euch auf meine Seite zu stellen. Das hat mich noch glücklicher gemacht. Ich habe euch durch meinen Brief wehgetan, aber ich bedauere es nicht, dass ich ihn geschrieben habe. Als ich hörte, wie hart er euch zuerst getroffen hat, tat es mir zwar leid, aber jetzt freue ich mich darüber. Natürlich nicht deshalb, weil mein Brief euch Schmerz bereitet hat, sondern weil dieser Schmerz euch zur Besinnung gebracht hat. Es war ein Schmerz, wie Gott ihn haben will. Deshalb war es nicht zu eurem Schaden, dass ich euch so geschrieben habe. Denn der Schmerz, wie Gott ihn haben will, ruft eine Reue hervor, die niemand je bereut, denn sie führt zur ewigen Rettung. Der Schmerz, wie ihn die Menschen dieser Welt empfinden, führt dagegen zum ewigen Tod. Meine Worte haben euch einen Schmerz bereitet, wie Gott ihn haben will. Seht doch, welchen Gewinn euch das gebracht hat. Wie viel guten Willen zeigt ihr jetzt? Wie eifrig seid ihr bemüht, eure Unschuld zu beweisen? Der Unwille über den Schuldigen, die Furcht vor meinem Zorn, die Sehnsucht nach meiner Gegenwart und der Eifer, den Schuldigen zu bestrafen, das alles ist daraus erwachsen. Damit habt ihr gezeigt, dass ihr in dieser Sache unschuldig seid. Es ging mir also bei meinem Brief nicht um den, der Unrecht getan hat, oder um mich, dem Unrecht geschehen ist. Ihr solltet Gelegenheit bekommen, vor Gott zu beweisen, dass ihr voll zu mir steht. So ist es geschehen und das hat mir wieder Mut gegeben. Aber noch viel mehr als über diese Ermutigung habe ich mich gefreut über die Freude, mit der Titus von euch zurückkam. Er war ganz glücklich, weil ihr alle so freundlich zu ihm gewesen seid. Ich hatte euch vor ihm gerühmt und ihr habt mich nicht enttäuscht. So wie ich euch gegenüber immer die Wahrheit gesagt habe, so hat sich nun auch das, was ich Titus gegenüber von euch gerühmt habe, als Wahrheit erwiesen. Jetzt liebt er euch noch mehr als zuvor. Er hat ja erlebt, wie ihr ihn mit Angst und Bangen aufnahmt und wie bereitwillig ihr euch meinen Anordnungen gefügt habt. Ich bin froh, dass ich mich in allem auf euch verlassen kann. Soweit dieser Absatz von heute, der uns heute noch beschäftigen wird. Wir merken also, wie es hier zu einer Wende kam in dieser Gemeinde in Korinth, was das angespannte Verhältnis zwischen Paulus und den Gemeindegliedern anbelangt. Dass also irgendwas passiert in dieser Folge, was dem Ganzen wieder eine positive Richtung gegeben hat. Und wir merken schon anhand der Wortwahl, die Paulus hier bringt, dass er richtig happy ist, wie sich diese Situation zum Guten geklärt hat. Diese angespannte Beziehung vormals, die ist auf einmal wieder zu einer herzlichen Beziehung geworden. Herzlichkeit bestimmt nun den Ton, den Paulus hier anklingen lässt. Ich habe es am Ende der letzten Predigt von der vergangenen Woche noch kurz unter dem Stichwort Offenheit gebracht, was hier auf einmal zu beobachten ist. Paulus schreibt davon, bereits im letzten Absatz, also was wir letzte Woche hatten, er schreibt davon, dass sein Herz den Korinthern gegenüber weit geworden ist, weit geöffnet. Und jetzt bittet er sie, an dieser Stelle kommt es auch nochmal vor, dass auch die Korinther nun ihrerseits Raum geben in ihrem Herzen für Paulus und seine Position. Er schreibt es hier, Kapitel 6, Vers 12, noch als Vorwurf im letzten Kapitel, ihr seid beengt in euren Herzen. Und hier sagt er jetzt, gebt mir Raum, macht auf, blockiert nicht permanent, macht Raum für das, was ich euch zu sagen habe. Nun, das mit dem Herzen ist so eine Sache. Ja? Wir müssen, wenn wir diese Formulierung, die Paulus gebraucht hat, richtig verstehen zu können, erstmal auf die Grundlage von dem Wort eingehen. Wie wird das denn in der Bibel überhaupt gebraucht? Denn Paulus kommt ja aus der Prägung von dem jüdisch-hebräischen Denken. Und da meint Herz was anderes, wie wir es normalerweise durch unser eher griechisch geprägtes Denken verstehen. Da müssen wir uns ein bisschen Mühe geben. Bei uns zum Beispiel heutzutage wird Herz in erster Linie als Zentrum der Gefühle, vor allem der Liebe gesehen. Ja, das kommt ja in unzähligen Liedern, vor allem Schlagern zum Ausdruck. Immer Herz, Schmerz, oh mich plagt's im Herz, ich hab so viel Schmerz, weil du jetzt nicht mehr da bist und irgendwie so halt, solchen Schnulzen da. Also Herz immer so Zentrum der Gefühle, Zentrum der Liebe. Und oftmals wird ein Herz gegenüber dem Verstand gestellt. Ja, die Gefühle sagen so, der Verstand aber sagt was anderes. Die Bibel sieht es aber nicht so. Die Bibel ist eben, wie gesagt, nicht griechischem Denken entsprechend. Manchmal hört man solche unscharfen Formulierungen, ja, wenn man irgendwas hört. Das muss jetzt vom Kopf ins Herz rutschen. Was meint das nun? Nun gucken wir dem mal ein bisschen näher entlang. Für den Hebräer ist nämlich das Herz erstmal nicht mit Gefühl behaftet, sondern für den Hebräer ist das Herz viel umfassender zu sehen. Es beschreibt das gesamte Innenleben eines Menschen und ist als Innenleben der äußeren Gestalt des Menschen gegenübergestellt. Also das eine ist sichtbar, ja, der Körper, wie er jetzt da seid heute Morgen im Gottesdienst, das können wir sehen. Aber was in euch vorgeht, in euren Gedanken, in euren Gefühlen, in euren Einstellungen, Absichten, das ist nicht zu sehen, das ist das Innenleben. Und das wird in der Bibel mit Herz übersetzt oder beschrieben. Das Herz steht für das gesamte Innenleben. Ganz prägnant kommt es in 1. Samuel Kapitel 16, Vers 7 vor. Da sagt Gott zu dem Samuel, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, das Äußere. Aber ich, der Herr, sehe das Herz an, das Innenleben, das, was in der Verborgenheit sich abspielt. Gott sieht also das Innenleben und damit meint er zunächst einmal an den überwiegenden Stellen im Alten Testament. Er meint die Gedanken. Herz ist zunächst einmal mit den Gedanken beschrieben. Also wir würden dieses Wort Herz eher in dem Verstand ansetzen müssen. Hier ist das Herz im hebräischen Denken. Die verborgenen Gedanken werden hier beschrieben. Gott sieht, was für Gedanken ein Mensch hat. Er sieht in meinen Verstand. Der Verstand sitzt also nach biblischem Denken im Herz. Wir würden sagen, er sitzt hier im Gehirn. Das Zweite, was vorkommt bei dem hebräischen Begriff für Herz, ist, dass hier im Herzen mein Wille angesiedelt wird. Das Wollen, meine Wünsche, meine Bedürfnisse, mein Begehren. Auch das gehört zu diesem Wort Herz. Und jetzt erst zum dritten kommen dann hier auch die Gefühle zum Tragen. Also Herz umfasst das gesamte Innenleben, hauptsächlich die Gedanken in erster Linie, dann zum zweiten der Wille, das Wünschen und Wollen und zum dritten dann meine Gefühle. Das alles hier zusammengepackt beschreibt die Bibel mit dem Wort Herz. Also die Bibel hat ja überhaupt gar kein Interesse daran, irgendwo das Denken gegen das Fühlen auszuspielen, weil es bei ihnen mit demselben Begriff zum Ausdruck gebracht wird. Im englischen Sprachgebrauch, da haben wir das noch an einer Stelle erhalten. Das war heute Morgen sehr, sehr gut nachvollziehbar. Learning by heart. Auswendig lernen. Etwas auswendig, ein Gedicht oder ein Lied memorieren zu können. Würden wir sagen, das ist hier in meinem Kopf drin. Hier speichere ich den Text von irgendeinem Lied ab oder von einem Gedicht ab. Im englischen Sprachgebrauch kommt es hier von dem hebräischen Denken noch mehr zur Geltung im Herzen. Weil im Herzen der Sitz des Verstandes ist nach dem hebräischen Denken. Finde ich eine sehr interessante Sache, ja? Das Herz ist also in dieser Zusammenfassung von Denken, von Wollen und von Fühlen das Zentrum im menschlichen Leben, in der menschlichen Anthropologie. Der Ort also, an dem der Verstand, der Wille und die Gefühle beheimatet sind und von daher von innen heraus zu konkreten Entscheidungen führt. Und jetzt stellt Paulus fest, mit diesem Wort Herz, das mehrfach vorkommt, die Korinther haben ein enges Herz. Angina pectoris, in umfassender Hinsicht, im Blick auf den Verstand. Die Korinther sind verschlossen für die Argumente, die Paulus hat. Sie lassen die Argumente nicht ran. Enges Herz im Blick auf seine Gefühle, ihre Gefühle. Sie sind Paulus gefühlsmäßig abgewandt, kalt geworden. Und sie wollen daran auch nichts ändern. Der Wille, was zu ändern, ist nicht vorhanden. Das kennzeichnet nun dieses enge Herz der Korinther. Paulus bleibt der Zugang zu den Herzen der Korinthern versperrt, so wie dem Hund die Metzgerei. Wir müssen leider draußen bleiben. Paulus kam nicht mehr ran an die Korinther. Sie sind so von ihrer Meinung überzeugt, dass sie innerlich zumachen und daran auch überhaupt nichts ändern wollen. Paulus bleibt außen vor. Und es ist tatsächlich immer wieder anzutreffen, dass auch Christen in ihrem Inneren nur Platz haben für sich selber. Ihre Meinung allein zählt. Nur ihre Überzeugungen sind richtig. Nur ihre Wünsche und Bedürfnisse sollen gelten. Gemeinde ist für sie nur so lange eine Option, wie ihnen daraus ein persönlicher Vorteil erwächst. Ihr Herz ist voll von sich. Oh, natürlich, auch für Jesus sind ja fromme Leute. Aber dann doch nur so weit, wie sie selber das mit Leben fühlen, wie sie selber das für sich entschieden haben und sich zurechtlegen. Aber davon, dass Jesus mir in anderen Menschen begegnet und mich vielleicht sogar korrigieren möchte, in meinem Denken, in meinem Wollen und in meinen Gefühlen, da haben sie keinen Platz mehr. Sie sind verschlossen und wollen nichts davon wissen, von Gemeinschaft, in der man sich unterordnet. Nun, die Lösung dieser korinthischen Gemeindeprobleme fing damit an, dass sie begannen, sich wieder vor dem Paulus zu öffnen. Sie bekamen Einsicht. Vielleicht ging es mit diesem neuen Denken los, dass sie offen waren für die Argumente, so wie sie ihnen der Vermittler Titus nahegelegt hat. Vielleicht auch durch diesen Entschluss, dass es mit dem Willen angefangen hat, durch diesen Entschluss, jawohl, Paulus kann ja so verkehrt nicht sein, schließlich verdanken wir ja unsere Gemeindearbeit seinem Wirken. Wir möchten uns jetzt auch wieder für ihn öffnen. Ich weiß es nicht, eins von beiden wahrscheinlich. Sie öffneten sich jedenfalls wieder in ihrem Herzen für Paulus, für seine Argumente und entwickelten daraufhin dann auch wieder eine emotionale Nähe dem Paulus gegenüber, sowas wie Mitgefühl oder Freundschaft. Und dann hatten sie sich entschlossen, auch das zu tun, was ihnen in den Briefen an Anweisungen aufgeschrieben worden ist. Aber es geht mit dem Herz los, mit diesem Zentrum des Menschen, denken, wollen und fühlen, hier aufzumachen, nicht mehr nur allein sich selber zu sehen. Das finde ich angesichts der ziemlich verfahrenen Situation, die ja in Korinth da war, über viele Jahre hinweg, finde ich das bemerkenswert, denn es erfordert tatsächlich enorm viel Mut, eine gewonnene Einsicht, eine gewonnene Sichtweise zu verändern. Jemanden im Herzen so viel Raum zu geben, dass ich mich auf ihn einlasse, mich korrigieren lasse, seine Position bereit bin zu übernehmen. Aber an dieser Bereitschaft, mich zu verändern, zeigt sich tatsächlich, ob mein Herz eng oder weit ist. Wie viel Raum gebe ich einem Menschen? Und dabei ging ja Paulus keineswegs auf Kuschelkurs mit dieser Gemeinde in Korinth. Also gerade, wenn er von diesem Brief schreibt, in diesen Versen, die ich da jetzt vorgelesen habe, der uns nicht erhalten ist, dieser Tränenbrief, dann merken wir ja, dass Paulus sogar richtig auf Konfrontationskurs ging. Eben gerade nicht sich eingeschleimt hat, sondern ganz eindeutig die Position aufrechterhalten hat, die Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Er hat im Blick auf die Gemeindepraxis in Korinth kräftig Kritik geübt. Aber wir merken jetzt, als die Korinther dem Paulus das Herz geöffnet haben, war da auf einmal auch Platz für Kritik. Die haben sich was sagen lassen. Erinnert die Korinther daran, wie sie durch seine Briefe entsetzt waren, wie sie traurig waren. Er hat kein Blatt vor den Mund genommen und er nimmt davon auch nichts zurück. Und auf einmal öffnen sie sich und sind bereit umzudenken. Ich finde es interessant, dass ich in der Lage bin, wenn ich einem Menschen Platz in meinem Herzen gebe, von dem auch Kritik anzunehmen, ohne dass ich zugleich irgendwo innerlich mit die Faust balle oder die Augen verdrehe. Wenn der Mensch in meinem Herzen Platz hat, lasse ich mir auch was sagen von ihm. Ich denke, dass genau hierin eine wesentliche Bedeutung für die christliche Gemeinde überhaupt ist, dass wir uns gegenseitig auf diesem Weg begleiten, dass wir lernen, uns gegenseitig das Herz zu öffnen. Der Autor des Hebräerbriefs hat es mal mit folgenden Worten ausgedrückt. Lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig, dabei zu bleiben. In der Gemeinde ist also der von Gott zugedachte Platz für die Christen, um ihr Herz zu öffnen und sich was sagen zu lassen. Da muss man sich natürlich erst einmal arrangieren miteinander. Eine Gemeinde ist immer der Ort, wo die unterschiedlichsten Prägungen und Denkweisen aufeinanderprallen. Da ist man nicht automatisch sich sofort sympathisch. Da muss man sich gegenseitig unterordnen. Aber wenn ich mein Herz, also mein Denken, Fühlen und Wollen für die anderen öffne, ist das möglich, dass die anderen Platz haben, mir was sagen zu können, ohne dass ich dann gleich auf Widerstand gehe. Es ist mir schon klar, dass gerade in unserer heutigen Zeit unter dem Primat des Individualismus dieses Denken von Gemeinschaft völlig zuwiderläuft. Individualismus heißt ja, ich allein entscheide, was dran ist. Ich allein habe die Deutungshoheit, wie ich mein Leben führen möchte. Ich habe die Deutungshoheit über das, wie ich mir Gemeinde vorstelle. Ich sitze am Hebel. Aber so funktioniert das nicht. Aber ich denke, was den Korinthern damals möglich war aus einer äußerst spannungsgeladenen Situation. Das kann für uns ja heute, obwohl wir in einer anderen Zeit leben, überhaupt nicht verkehrt sein, dass wir nicht uns zunehmend im Herzen auch für die anderen öffnen. Unsere Gemeinschaftsresistenz überwinden. Raum geben füreinander. Nun, wir wissen nicht, ob damals in Korinth, in der Gemeinde, alle Leute auf den neuen Kurs eingeschwenkt sind, den Paulus ihnen aufgeschrieben hat, oder ob nicht manche die Gemeinde verlassen haben. Ist uns nicht bekannt, ja? Wir wissen nicht, ob es irgendwelche Hardliner gab, die ihr Herz nicht geöffnet haben, sondern hartherzig und gemeinschaftsresistent geblieben sind, die weiterhin auf ihrer Deutungshoheit bestanden haben. Wir wissen nicht, ob irgendwelche im Untergrund weiter gemeinschaftszersetzende Bestrebungen getrieben haben. Aber ich könnte es mir schon gut vorstellen, denn auch in der christlichen Gemeinde, auch in Korinth, ist wohl Menschliches nicht fremd. Paulus hat sich aber diesem Widerstand gar nicht mehr gewidmet. Er erwähnt ihn mit keinem Wort mehr, finde ich sehr bemerkenswert. Denn für ihn ist Gemeinde in Korinth diejenigen, die mitziehen. Und die anderen lässt er. Gemeinde in Korinth sind diejenigen, die umgeschwenkt sind auf seinen Kurs. Und jetzt beschreibt er in diesen Zeilen, wie viel herzliche Liebe und wie viel Einfühlsamkeit ihm da begegnet. Eben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit dem Wollen, mit dem Fühlen, beschreibt er auf einmal eine Verbundenheit auf Leben und Tod sogar. Wäre noch vor zwei Kapiteln unmöglich gewesen, das so zu schreiben. Aber jetzt kommt es auf einmal, da hat sich wirklich so viel verändert. Er drückt seine Zuversicht aus, er redet nur noch positiv von den Korinthern. Er lässt sich selber trösten durch die Veränderung, die geschehen ist. Er lobt auf einmal ihren Einsatz, ihren Eifer, ihre Konsequenz, mit der sie den Glauben leben. Überschwänglich sogar schreibt er, freut er sich jetzt über die guten Nachrichten, die Titus mitgebracht hat von Korinth. Dass da so viel passiert. Paulus nimmt also jetzt im weiteren Verlauf die Menschen in den Blick, die offen sind für Gottes Wirken und ihm und der Gemeinschaft das Herz geöffnet haben. Die innerlich weit geworden sind. Auf die konzentriert er sich jetzt, die von ganzem Herzen, also mit ganzem Verstand, mit aufrichtigen Emotionen und endgültiger Entschlossenheit sich dafür entschieden haben, Gemeinschaft zu leben. Die bereit waren, nicht mehr nur allein sich zu sehen, sondern dem großen Ganzen der Gemeinschaft eine Chance zu geben und sich dafür unterzuordnen. Und mit denen geht die Gemeinde in Korinth weiter. All seinen früheren Ärger und die Enttäuschungen und Verletzungen lässt Paulus los. Er trägt nicht nach, er kartet nicht nach. Sondern es ist ihm wichtig, wenn die Gemeinde in Korinth umkehrt, dann darf er nicht auf einmal jetzt nachträglich noch irgendwie bitter werden und das Herz verschließen, sein eigenes Herz verschließen. Das darf er nicht tun. Durch verletzten Stolz oder durch dieses Nachtragen. Und so entsteht jetzt Gemeinschaft, dass beide sich einander mit dem offenen, weiten Herzen begegnen. Der Theologe Alan Redpath sieht hier an dieser Stelle, in diesem siebten Kapitel, er sieht hier den Beginn einer Erweckung in Korinth durch dieses neue Miteinander. Und ich sehr interessant, dem mal nachzudenken. Da ist in Korinth tatsächlich etwas aufgebrochen, eine Erweckung durch Reue, schreibt es Alan Redpath. Erweckung durch Umkehr. Dadurch, dass man anfängt, den anderen einen Platz im Herzen zu geben, im Zentrum, in meinem Innenleben, in meiner Gedankenwelt, in meinen Gefühlen, in meinen Bestrebungen. Ich finde das eine schöne Perspektive, die uns die Gemeinde in Korinth hier darstellt. Und es bleibt dann jedem tatsächlich diese ganz persönliche Entscheidung, wie gehe ich mit meinem Herzen um in die Gemeinschaft?
ich auf? Werde ich weit? Öffne mich auch für andere Gesichtspunkte? Öffne ich mich für den gemeinsamen Weg? Oder beharre ich auf meinem individualistischen Bestreben, mich selber zu verwirklichen, Gemeinde als Rosinenhefezopf zu sehen? Ich picke mir die Rosinen. Es bleibt jedem selber. Lasst uns beten. Jesus Christus, es ist sensationell, wie es zwischen Paulus und dieser Gemeinde in Korinth wieder zu einem ganz neuen Miteinander gekommen ist, wie es dir gelungen ist, diese große Schwierigkeit aus dem Weg zu räumen. Und ich danke dir dafür, wie es du selber geschafft hast in deiner unermesslich großen Liebe, dass die Herzen weit geworden sind. Und ich möchte dich bitten, lieber, dass du uns ganz persönlich auch den Finger an die Stellen legst, an denen du uns verändern möchtest, jeden so ganz persönlich, in unserem Herzen, was erweitern möchtest, in unserer Sichtweise, in unserer Einstellung, in unseren Wünschen, in unseren Gefühlen. Jesus, wir möchten uns dir öffnen, dir Raum geben in unserem Leben, dass du darin Platz schaffen kannst für dich, für deine Wege mit uns, aber auch für Gemeinde nach deinem Sinn. Vielen Dank dafür, dass du mit uns vorangehst und erreichst du dein Ziel, dass wir uns öffnen für dich und füreinander. Amen.